wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist Dienstagnachmittag und wie immer um 17.30 Uhr treffen wir uns hier alle zusammen, um über die Atlanta Falcons und alles drumherum noch zu reden. Heute werden wir vor der Haustür kehren, den Müll rausbringen, die Weihnachtsdeko auf den Dachboden bringen. Wir haben allerlei, worüber wir reden können und wollen, denn wir schauen rückwärts. Einfach nur rückwärts. Mehr machen wir gar nicht heute. Und lassen uns berieseln, was uns die letzte Saison denn so alles an Freuden gebracht haben, an Enttäuschungen. Waren wir traurig, waren wir glücklich. Und wenn ihr uns eure Meinung dazu mitteilen wollt, dann gerne in die Kommentare. Und ja, Mert schreibt es schon, heute der Moderator geswitcht. Yes, I'm back in the house. Heute darf ich nochmal mich präsentieren, mein Gesicht in die Kamera halten und das Ganze mit drei wunderbaren jungen Männern durchgehen, die nicht 11 Jahre gealtert sind durch ihr Kind. Wenn doch, ist es schon ein paar Tage her. Und wir begrüßen mal südwärts heute und fangen an mit Kiel ist weiter am Süden, ne? Nein, wir beginnen in Stuttgart und sagen, hallo Gucci, hallo Dave.
Schön, wieder dabei zu sein. Ja, Stuttgart ist eine Nasenspitze vor Kiel im Süden. Ganz kleine Nasenspitze.
Aber höchstens ein wenig.
Ja.
Wir schreiten voran, weiter Richtung Norden, mit einem kleinen Bogen in den Westen, gehen Mantaplatte. Es ist auch mit dabei unser Orakel, unsere Medusa. Es ist Chris. Hi.
Ja, hallo, nah am zusammen. Und ich habe schon seit Ewigkeiten keine Mantaplatte mehr gegessen. Also ich weiß zwar, was es ist, aber das dann doch nicht.
Bin schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss dich mal besuchen kommen und dann lädst du mich auf eine leckere Mantaplatte ein.
Okay.
Oder heißt es Mantateller? Heißt es Platt oder Teller eigentlich?
Teller.
Mantateller, ne? Ah, ja. Bevor jetzt hier irgendwelche Leute aus dem Pott mich gleich anspringen und würgen wollen. Ja, gehen wir hoch zu den Sprotten. Ich glaube, das ist da eher zugegen. Ich sag mal hallo nach Kiel, der ausgeswitchte Kevin.
Moin.
Kevin hat schon alle seine Wörter gerade verbraten, als er nochmal die Free Agency Signings durchgegangen ist vor 5 Minuten.
Oh Gott,
ist er wieder fast hinten drüber gekippt.
Uiuiui.
Deswegen machen wir erstmal weiter mit dem Chat. Es sind schon 2, 3 Leute mit dabei. Mert ist über alle Kanäle mit dabei, deswegen lasse ich ihn jetzt mal raus. Bananenhart ist aus der Schweiz mit dabei. Moin. Moin aus der Schweiz klingt auch falsch, oder?
Das klingt ganz
falsch. Ja, irgendwie so. Ja.
Grüezi, sage ich mal zurück. Roland ist mit dabei. Auch er schreibt, hallo, ich bin Roland und ich bin auch dabei. Ja, macht nur Sinn, hätte ich den Kommentar von Mert vorher vorgelesen. Habe ich aber nicht. Nightstorm ist dabei. Nightstorm 7955. Moin und Rise Up aus Hamburg. Da klingt das Moin schon passender. Marco Sutter ist mit dabei. Rise Up aus der Schweiz. Aber wo ist denn unsere Österreich-Fraktion hin? Was machen denn hier auf einmal die ganzen Schweizer? Na, ich bin ja mal gespannt. Mert schreibt noch, Dominik will einfach jeden besuchen. Einmal Atlanta Falcons Germany besuchst du. Ey, ich würde es so gerne machen, wenn ich das so hinkriegen würde, dass wirklich jeden Tag eine Woche lang jemand Zeit für mich hätte, würde ich sogar eine Rundtour machen. Da würde ich mir eine Woche Urlaub nehmen, ich würde wirklich einmal jeden Tag irgendwo anders hinfahren, wäre bestimmt geil.
Klingt gut.
Na? Aber da müsste mich auch jeder auf ein Gericht einladen, was speziell ist.
Was ist jetzt Döner mit alles?
Ja, ich war ja schon bei Santo. Da habe ich damals mit Kevin aus Düsseldorf habe ich damals dann Döner gegessen, das weiß ich noch. Und mit Dave habe ich verzweifelt Bier gesucht. Das war eine Odyssee.
Und das in Berlin.
Und das in Berlin.
10 Uhr abends.
Kurt Cobain aus München ist mit dabei. Wird dann wahrscheinlich nicht der Kurt Cobain sein, der schon gestorben ist. Ich glaube, der war auch nie mit München verbandelt. Gruß aus München, ja, Gruß zurück. Stefan Krisch. Stefan Krisch ist mit dabei. Moin und Rise Up aus Osnabrück. Cheers, y'all. Medusa Orak. I like. Manta on the list. Aha. Aha. Chris, du weißt, was du zu tun hast. Such mal eine schöne Manta-Teller.
Natürlich. Natürlich.
Kurt Cobain, ich wollte nur sagen, zweimal gilt nicht. Halt dich bitte. Ja. Roland, Österreich schon dabei. Alles klar. Swiss Effect bald. Naja, tut euch keinen Zwang an, aber wir haben euch auch gerne bei uns einfach. Jungs, ich würde sagen, wir machen erstmal mit was Aktuellem. Fangen wir mal an, was vielleicht nicht ganz so schön ist, was schon ein bisschen traurig ist, denn heute kam die News, dass uns jemand gegen New York verlassen hat. Er hat zwar nie einen Kick für uns gemacht, nicht in der Regular Season jedenfalls, aber wir haben ihn doch gerne bei uns gehabt, hatten ja auch ein wenig Kontakt zu ihm. Lenny Krieg ist bei den Jets gelandet. Habt ihr dazu irgendwas, was ihr äußern möchtet und wollt?
Ja, der erste Gedanke, den ich hatte, war, da ist der Fluch von Zane Gonzalez oder das Gute von Zane Gonzalez der Fluch für Lenny gewesen. Ich glaube, man hat in der Organisation einfach gesehen, dass man da wirklich einen soliden Kicker hat und hat dann erstmal geguckt, was, wo man noch einsparen kann im Prinzip. Und es geht ja eh nur übers Minimum, von daher war es einfach.
Ja, als International Player. Ja, das auf jeden Fall. Viel Erfolg als International Path-Player. Hat aber auch nicht gegen den Roster gezählt. Also eigentlich schon komisch, dass man da ohne Not dann...
Ja, das ist wieder typisch Falcons, finde ich. Einfach ohne Not irgendwas zu machen. Nicht, dass es irgendwann mal einen auf die Füße fällt.
Die Frage ist natürlich, ist einfach der Vertrag so gestaltet gewesen, dass er ab Januar frei wechseln kann und die Jets haben gesagt, du, bei uns hast du die und die Perspektive und die war dann besser als bei uns. Weil, wenn nicht, dann frage ich mich natürlich, wer ihn hat jetzt gehen lassen, weil wir sind ja quasi ohne GM.
Wir haben ja vor ein paar Tagen haben wir die ganzen Reserve and Future Contracts von unseren Practice Squad Guys und so unterschrieben. Und er war unter anderem halt nicht dabei. Und ich vermute, deswegen war er einfach regulär ein Free Agent und oder mehr oder weniger Free Agent und wurde jetzt dann von Jets zu einem Future Contract gesigned.
Auch da frage ich mich, wer hat sich da eigentlich drum gekümmert? Ne? Wer macht das aktuell?
Ja.
Ganz interessant zu dem Thema. Ich habe noch mal einen ein Jahr alten Artikel gelesen, und zwar über Dominik Eberle. Der hat sich über Lenny Krieg damals geäußert und war auch voll des Lobes über ihn. Hat aber auch gesagt, du durchläufst, selbst wenn du gecuttet wirst, noch einen Prozess. Das heißt, muss nicht das Ende deiner Träume sein. Du wirst dann halt durch die Evaluierung auf andere Teams aufmerksam, für andere Teams aufmerksam. Und du musst das halt so begreifen, dass es eine neue Chance ist. Und ich wünsche ihm halt ausdrücklich alles Gute dafür.
Das können wir nur alle so gesammelt weitergeben.
Ansonsten machen wir eine Selbsthilfegruppe für Kicker in New York. Ach,
stark, oh, ja. New Jersey würde vielleicht noch besser passen.
Ja, wie auch immer.
Da haben sich dann zwei gefunden wahrscheinlich, die sich die Hand geben können. Kommen wir zu einem etwas besseren Thema, erheiternder. Und zwar ist eine Legende zurück bei den Falcons in neuer Funktion. Dave, willst du vielleicht mal sagen, worum es geht?
Ja, wir haben unseren Star-Quarterback, haben wir wieder, nur leider nicht auf Quarterback, sondern als Präsident der Falcons. Matt Ryan ist wieder back in the house. Und gibt genau jetzt, wo wir reden, seine Pressekonferenz.
Was legen die Falcons das auch auf den Termin von Talk ab? Eine Frechheit.
Schweinerei einfach.
Jetzt wissen wir ja eigentlich, wie wir Falcons Pressekonferenzen zu betrachten haben, nämlich als meistens völlig inhaltsleer. Und ich glaube nicht, auch wenn ich Matt Ryan schätze, aber ich glaube, über Allgemeinplätze wird da auch nichts hinausgehen.
Ach, ich glaube auch nicht. Freut ihr euch, dass Matt Ryan zurück ist?
Ja, eigentlich schon.
Auf jeden Fall.
Mit diesem ganz winzigen kleinen Aber hinten. Der Folklore ist Genüge getan. Wir haben wieder jemanden aus der Familie. Das ist dieses ungute Gefühl, was dabei ist, dass man vielleicht diese Familie wieder etwas überbetont. Aber ich glaube, vom Charakter her ist er ein starker Charakter. Und ich glaube, sowas fehlt auch, hat unserer Organisation auch ein bisschen gefehlt zuletzt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da was Gutes draus wird.
Ja, vor allem ich denke auch, dass Matt Ryan jetzt eben aufgrund seiner Spielerweise damals, aufgrund seiner Führungsqualitäten als Spieler damals, dass er halt nicht davor zurückschreckt, Schritte zu gehen, um das Team erfolgreicher zu machen. Das hat er als Quarterback schon gemacht und das wird er jetzt bestimmt auch wieder tun. Dass wenn halt mal irgendwas ist, dass er die Franchise nicht Buddy geleitet führt, sondern hoffentlich wirklich nach Erfolgsquote, nach Leistung. Und ich meine, er war ja schon jeglicher Art von Team, in erfolgreichen Team bei uns, in einem sehr misserfolgreichen Team, im Mittelmaß. Und ich bin mal guter Hoffnung, dass er weiß, was er jetzt zu tun hat, um halt eben die erfolgreiche Seite wieder zu aktivieren.
Seine erste Aufgabe wird sein, einen neuen General Manager für die Falcons zu suchen. Da hat er sich jetzt auf Erkundungstour getan. Ich denke, die Position ist aktuell so ein offenes Geheimnis, wie es damals die Position um Matt Ryan schon war. Wir können eigentlich fast davon ausgehen, sobald die Bears ausgeschieden sind aus dem Playoff-Rennen, dass uns Cunningham joinen wird. Da gehen die Gerüchte gerade so hin. Seht es uns nach, dass wir da heute noch nicht so viel drüber sprechen werden oder spekulieren werden. Das möchten wir in dem Falle nicht. Aber damit ihr auch schon mal wisst, für alle, die zuhören und zugucken, wir werden jetzt nicht wieder regelmäßig die Offseason bedienen mit unserem Podcast. Wir werden uns jetzt nur noch zu relevanten Themen äußern und dann Folgen aufnehmen. Sprich, sobald General Manager und Head Coach gefunden sind, werden wir wieder einen Stream machen. Weil wir möchten es nicht wieder so ausreizen wie die letzten Jahre, wo wir auf Teufel komm raus einfach jede Woche eine Folge gemacht haben, weil wir wollen ja auch einen Mehrwert bieten, wenn ihr hier eine Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem wie lang die Folge ist, auch zuhört. So, ich denke damit, that being said, will noch jemand irgendwas Aktuelles loswerden? Ich glaube, damit haben wir so das Gros abgearbeitet, oder?
Ja.
Wunderbar. Wir gucken ganz entspannt zurück, was hat uns denn das Jahr 2025 so erbracht. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass Kevin noch die Liste auf hat. Ich habe irgendwie vergessen, ihm zu Bescheid zu geben, was ich gerne von ihm hätte. Und zwar, Kevin, wenn nicht, tipp nebenbei schon mal bei Google ein, kannst du nochmal unsere Free Agency Signings aus 2025 vorlesen? Was hat Terry Fontenot denn so erbracht? Er traded, gesigned und dann können wir ja alle daraus mal ein kleines Fazit ergeben.
Ich kann dir auch teilen, wenn ihr wollt. Das ist doch schön.
Ja, gerne.
Ein bisschen durchscrollen hier so ein bisschen.
Für alle, die den Podcast hören, es gibt ja die Videofunktion, die könnt ihr jetzt gerne bedienen.
Für alle, guckt euch an. Bam. Einmal von Spotrack, einmal kurz die Liste gesnackt. Ich sag mal, das erste Signing war ja, keine Ahnung, also ein Re-Signing zähle ich jetzt noch nicht so als Free Agent. Das sind Verträge, die ein bisschen größer als Vet Minimum sind. Also McCulloch war quasi Vet Minimum, zählt nicht. Matthews verlängert, okay. Ich glaube, habe ich damals, meine ich, haben wir auch drüber schon diskutiert, dass nicht ein bisschen zu viel ist für einen alternden Left Tackle, ob man da nicht irgendwie mal sein Replacement hätte früher finden können, aber... War halt auch letztendlich die Saison auch wieder durchschnittlich, also nichts.
Boah, war es überhaupt noch so durchschnittlich? Eigentlich auch ein Thema für sich, ne?
Ja, ich glaube, wenn du so die ganze Saison nimmst, glaube ich schon, aber dann wieder halt über 22,5 Mille dann pro Jahr ist bisschen hart.
Wert.
Nee,
das
überhaupt
ist das
nicht
mehr wert, sorry.
Also Gray Jarrett Release war alles okay, das war sehr gut. Bei Diablo 2 Jahre 14 Millionen, da haben wir uns, glaube ich, alle gefragt, boah, Diablo hat bei den Raiders schon nichts gerissen. Warum geben wir ihn jetzt auf Teufel komm raus den Vertrag? Da haben wir uns geirrt. Da muss ich ja, ja. auch, muss ich auch schon während der Season Rückzieher machen. Der hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Der spielt ja oder hat eine sehr, sehr gute Saison bei uns gespielt und sehr, sehr wichtiger Bestandteil unserer Front Seven auf jeden Fall. Da können wir uns eigentlich auch nächstes Jahr nochmal freuen.
Ich würde gerne mal wissen, wie sein persönlicher Rekord aussieht.
Ich glaube, wir haben ohne ihn kein Spiel gewonnen.
Ja, ja.
Oh, das kann sein.
Das dachte ich mir.
Wer kam denn danach noch? Er hat sich beim Niners-Game hat er sich ja verletzt. Dann kam die Niederlage gegen die Dolphins. Dann die Patriots.
Colts.
Panthers von. Nee, Panthers.
Dann nochmal Panthers. Auch nochmal Panthers.
Wünsche von das zweite, ja. Ja.
Ich weiß Jets, ja nicht, ob, genau. wo er da wieder drin war. Ich glaube, er hat doch zwischendurch auch mit seinem gebrochenen Arm gespielt.
Ja,
ne?
Ja, dann kam die Saints.
Lass mal gucken, Jets. Wann er. Ja.
Ich weiß gar nicht. Und dann kamen, glaube ich, schon die Seahawks.
Aber tatsächlich ist er eminent wichtig für uns gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Was man nicht eigentlich erwarten hätte können, aber gut. Hughes re-signed. Im Nachhinein da auch, also gut, nur 6 pro Jahr. Bei seiner Leistung im letzten Jahr war es ja auch gut, die Vertragsverlängerung, aber er hätte irgendwie gar nicht mehr in die Leistung mehr anknüpfen können.
Das war auch so. War doch immer verletzt.
So auch viel
immer verletzt, angeschlagen, immer verletzt.
Ja. Ja. Der Comeback 2 war es dieses Jahr nicht, einfach nee. Den wir so dringend gebraucht hätten.
Nee, vor allem, wie du sagst, nach letztem Jahr haben wir alle gesagt, geiles Signing, Cornerback 2 yeah. Potenzial, hat er letztes Jahr gezeigt. Mhm. 6 Mille pro Jahr kann man nichts sagen, aber da war wirklich gar nichts mehr von dieses Jahr.
Ob das auch wieder ein anderes Scheme halt dann war, keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber war auf jeden Fall nicht seins. Ja, Leonard Floyd, ein Jahr 10 Mille, da hatte ich ja schon kurz einen Herzkasper gekriegt, als ich das wieder letztes Jahr gesehen habe. Also das war ja auch wieder übertrieben. Für so einen 33-jährigen Edger, der nichts gerissen hat, die letzten 2 Jahre einfach mal 10 Mille zu blechen. Mike Ford, muss man ja wirklich sagen, so als Special-Teamer, das war, finde ich, immer der einzige Special-Teamer, der gute Tacklings gesetzt hat als Gunner, der wirklich okay. seine Highlights gab für 2 pro Jahr, kannst jetzt nichts sagen.
Hat den nicht schon zeitlich entlassen? Weil er einfach zu
nee, war? Ford war immer da. Da bin ich mir relativ sicher. Die langen Dreadlocks habe ich, glaube ich, immer wahrgenommen.
Ja, die Season war immer da. Der war ein Spiel, musste auf der Bank sitzen, weil er einen Fehler im Special Team gemacht hatte.
Das war doch wenn das für unser ganzes Special Team gegolten hätte, dann hätten wir aber dauernd in Unterzahl gespielt, sozusagen beim Kickoff.
Ja, stimmt allerdings.
Naja, wirklich. Cadaveral Hot 2 Jahre 5,5, ja, auch das hat nicht
gelungen. Downfall, ne?
Ja, ist auch ja, ganz, ist halt ganz schwach.
Pro Bowler, ne?
Boah, ja, das ist auch so viel. Da machst du nichts. Bei Hodge muss immer diesen Zero-Effort-Touchdown, also das hätte eigentlich Touchdown werden können, den Penix irgendwie links so eine Go-Round, wo Hodge einfach so hingejoggt ist, nicht gefangen, geht er einfach so weg, so, ja, ist halt so. Das war, weiß ich nicht, so TQ. Ich weiß, da steht ein Jahr 2,7. Das ist irgendwie so ein Vertrag, den man geben kann. Der geht aber auf Wettminimum runter. Also 1,3 ist gecuttet.
Aber den haben wir doch auch entlassen. Vor der Saison.
Ja, den haben wir schon entlassen.
In der Season.
In der Season.
Haben wir ihn nicht vor der Saison entlassen und in der Season wieder gesigned? War das nicht so rum? Nee.
Das kann sein.
Nee, ich glaube, der war die ganze Zeit bei uns im Team, war dann eben verletzt.
Soll ich mal gucken.
Und ja, nach der Verletzung einen Tag.
TQ.
Gar nicht. Ah, wie sie sehen, sind sie nichts.
Mal gucken, ob hier was drin steht.
Ja. Ist wieder kein Premium.
Ja, hier. Nee, was drafted, signed, released. Nee, wurde gesigned im November entlassen. Aha. Und dann Practice Squad Philly.
Es ist so lächerlich.
Aber sie das war jetzt kein. Also nicht schlimmer als Innovet Minimum war. Also,
aber es ist trotzdem hart lächerlich.
Ja, natürlich. Ja. Dass wir so Newsel das Ding streichen, weil den haben wir richtig verlängert quasi. Ja, Wilkinson, ein Jahr, 1,4. Also für das, was er gemacht hat, ist 1,4 ja auch in Ordnung. Kannst du überhaupt gar nichts gegen sagen.
Das war wichtigstes Signing im Prinzip. Leider nicht so, wie wir uns das erhofft hatten.
Aber das, Kyle Hinton hatte ich auch schon. Mich ist richtig darüber aufgeregt. Wie kannst du dem fast 3 pro Jahr zahlen, wenn er nichts macht?
Ja.
Der hängt einfach nur im Roster rum, bringt keinen Mehrwert.
Ist auch nicht mal als Swing, ne?
Nee, der ist Guard-Backup, so, ja.
War da überhaupt ein Snap da, die Season?
Ich glaube schon. Ich glaube, der hat zwischendurch mal für Bergeron und oder Lindström gespielt, weil die beide angeschlagen waren.
Aber da hat er richtig Kohle kassiert für den Snap, den er gemacht hat dann.
Das ist ja auch wieder, dass diese Verträge, die versteht kein Mensch, ne? Kein Verdienst gehabt. Der hätte ja auch niemals bei anderen Teams das Ding gekriegt, aber naja. Ja gut, hier wird Minimum-Verträge geschenkt. Morgan Fox habe ich auch, weiß ich ganz genau, ich gesagt, wie kannst du für den auch 3 pro Jahr ausgeben? Den haben wir ja noch vor der Season gecuttet, glaube ich noch so vor oder während des Trainingscamps. Das war auch komplett bescheuert. Ja, Storm Norton, 2 Jahre, 3 Millionen. Ja, das kannst du dir nicht ahnen, dass der sich jetzt auch noch schwer verletzt hat. Aber dafür war das Volumen ja auch nicht so hart. Aber wenn man das sich anguckt, das sind ja auch keine Verträge hier, also alles hier. 1 Jahr, 1,3, 1,17. Bester Vertrag, nur 1 Jahr, 1,7. Das ist sicherlich nicht gelohnt. Nee, aber also von den ganzen Verträgen, die wir gemacht haben, das sind ja auch alles keine pricey Free Agents oder so. Nichts wirklich groß namhaftes.
Vor allem halt auch die Sache mit Lenny. Also wie gesagt, Lenny, super Typ, super Spieler und alles, aber halt direkt 3 Jahre.
Ja, aber das war auch so ein Minimumvertrag. Das ist eigentlich Wumpe. Okay. Größte Enttäuschung, Nick Nash, der ist auch nicht mehr bei uns. Hat ja auch keinen Future Contract gekriegt. So, keiner weiß, also Triple Crown Leader da am College und dann nimmst du den nicht mit. Ja, weiß ich nicht.
Ich bin mal gespannt, ob der noch eines Tages noch woanders groß rauskommt.
Keine Ahnung. Es klingt einfach merkwürdig. Also gerade wir, die ja wirklich Need haben, nö. Simeon Barrow weiß noch, das war so Trainingscamp-Hoffnung, aber da ist auch nichts mehr. Also, ja, das war schon. Das waren die Free Agents. Also, ihr seht, das ist
nicht wie immer eine sehr dünne Free Agency, die wir hatten unter Terry Fontenot, ohne große Signings, die wirklich Impact hatten auf unser Spiel.
Ja.
Ja, was ist euer Fazit? Habt ihr eine Überraschung? Habt ihr einen guten Spieler aus der... Wer ist die größte Enttäuschung? Kevin, fang gerne mal an.
Also Überraschung ist halt Diablo, weil, also auch von dem Vertragsvolumen her, kann man schon sagen, der ist halt den Erwartungen dann irgendwie gerecht geworden, die er dann gestreut hatte. Das auf jeden Fall. Ja, Enttäuschung, das ist... Kannst du im Prinzip fast alle dann irgendwie raussuchen, die mehr als Wettminimum gekriegt haben, weil das halt alles hinten und vorne nicht gepasst hat. Also klingt hart, aber auch ein Leonard Floyd, mit was ist da rausgegangen, ohne jetzt nachzugucken, 5 Sacks maximal, 4, weniger. Wirklich auffällig gewesen. Also ich glaube, vielleicht 2, 3 Situationen in den 17 Spielen, wo er mal da war, auch eine bodenlose Enttäuschung, den nehme ich, glaube ich, als meine größte Enttäuschung, weil 10 Millionen für die Produktivität ist wirklich schlecht, sehr schlecht.
Das stimmt. Chris, andere Meinung, andere Ansichten?
Nein, eigentlich gar nicht. Ich hätte ebenso natürlich Floyd Preis-Leistungs-Verhältnis einfach als Enttäuschung genommen und Diablo, der, ja, jetzt, wie wir schon bereits gesagt haben, der wichtigste Faktor eigentlich bei uns im defensiven Spiel war, als Überraschung genommen. Und ja, ein bisschen schade tatsächlich. Ich hatte gehofft, dass jemand, der wirklich so viele Yards im College macht, Nick Nash, auch mal eine Chance bei unseren Wide-Receiver-Problemen bekommt, weil wir haben ja wirklich teilweise nur einen Wide-Receiver auf dem Feld gehabt, wenn überhaupt. Also der auch gefangen hat, nicht anwesend war. Und ja, im Prinzip eigentlich so wie bei Kevin.
Ja, also die Konkurrenz war ja eigentlich nicht groß. Oder es hat sich auch keiner so herausgespielt, dass er unersetzlich gewesen wäre bei uns im Receiver-Core, ne?
Das ist überhaupt nicht.
Wirklich echt bedenklich. Vor allem da ja diese Hoffnung, die wir hatten in Casey Washington, der eher gesagt, das Trainerteam. Ich weiß noch, welches großes Lob er immer über das Trainingscamp bekommen hat, Casey. Das war ja schon fast zu viel. Wie sich nachher herausgestellt hat, war es auch anscheinend zu viel. Naja. Dave,
hast du sagen, zu Washington noch Ergänzungen? Bei Washington muss man ja bedenken, dass er gegen Mike Hughes gespielt hat. Also da war es nicht schwer, gut auszusehen. Okay. Nein, Spaß.
Aber das wussten wir ja vorher nicht, ne?
Stimmt allerdings. Nee, also im Grunde genommen haben eigentlich Kevin und Chris alles gesagt. Die positive Überraschung ist definitiv Diablo gewesen. Bezeichnet, dass halt genau er sich verletzt hat in der Season, dadurch ein paar Wochen lang gefehlt hat. Man hat aber auch gemerkt, dass allein schon das Scheme von Ulrich in dieser Zeit nicht gespielt werden konnte, so wie er es wollte. Gerade die Blitzraten sind runtergegangen und so weiter, genau das gleiche mit der AJ-Verletzung damals. Ich war nur auch wirklich, wie auch Chris gesagt hat, mit Nick Nash sehr traurig drüber, wenn man überlegt, die ganze Season haben wir Davis Sills starten lassen, der nicht mal auf 200 Yards kommt. Dylan Drummond, Chris Blair, die alle so gut wie null Impact hatten, da hätten wir auch ihn mal für ein Game mal hochholen können, mal gucken können, was ist denn möglich. Nee, ganze Season jetzt in den Practice Squad verbracht und still und heimlich keiner hat was mitbekommen, ist er weg zu den Commanders ins Practice Squad.
Absolut. Sehr, sehr enttäuschend. Der Draft. Den wollen wir mal recappen. Erste Runde Jalen Walker und James Pierce Jr. durch einen Uptrade. Dann später ab Runde 3 ging es mit Watts weiter. Billy Bowman hat darauf gefolgt und dann verließen ihn die Geister.
Das war 7, das weiß ich
nicht. Jack Nelson.
Jack Nelson, genau, Jack Nelson. Der, so hieß er. War das einer der besseren Drafts von Terry Fontenot, Chris?
Da bin ich jetzt doch ein bisschen schockiert, dass du mich so direkt fragst.
gut, Entschuldigung, dass ich dich anspreche als Teilnehmer dieses Podcasts.
Ja. Nein, weil so schnell mag ich das gar nicht bewerten. Also es waren durchweg ja keine guten Drafts, die wir hatten. Von daher kann es auch nicht einer der besseren gewesen sein. Bei Walker und Pierce müssen wir noch abwarten. Natürlich im Vordergrund stehen immer die Sackzahlen. Keine Frage. Welchen Impact sie allgemein aufs Spiel hatten. Darüber haben wir ja schon häufiger konträr diskutiert. Und bei Watts ist für mich natürlich für einen Third-Round-Draft die Erwartungshaltung nicht ganz so hoch gewesen. Und die hat er in diesem Maße, was man an Anforderungen an einen Drittrunden-Draft hat, eigentlich auch erfüllt. Und ja, was dahinter kommt, ist halt wieder eine Enttäuschung. Gerade die Leute in den hinteren Runden sind bei uns ja eigentlich immer eine Enttäuschung, muss man ja klar sagen. Von daher war es eigentlich nur ein Terry-üblicher Draft.
Dave, welche Klasse hätte denn besser sein können als diese von Terry?
Oh, also schwer zu sagen. Ich meine, wir haben ja letzte Woche mit Kevin die ganzen Drafts angeschaut und also bis auf Drew Dorman und Tyler Algier wurde ja eigentlich nicht ein Hit gesetzt nach Runde 1. Und mit Watts haben wir jetzt auf jeden Fall einen Hit nach Runde 1. Oh. Stand jetzt erstes Jahr. Billy Bowman sah ja auch nicht schlecht aus bis zu seiner Verletzung.
Ja, Bowman.
Aber ich finde es immer sehr schwer, nach dem ersten Jahr direkt schon zu bewerten. Und allgemein, wir haben ja unter Terry, muss man leider auch so sagen, keinen Maßstab eigentlich. Oder halt einen sehr niedrigen Maßstab. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es wahrscheinlich die beste Draft-Class von Fontenot gewesen ist. Ja. Die Trades ziehen es halt nur extrem runter. Gerade der Backtrade in Runde 1.
Ist das so, Kevin?
Ja, ich glaube, meine Meinung ist ja bekannt, was Backtrades in Runde 1 angehen. Aber ja, man muss ja, also der ganze Draft an sich ist halt ein Durchschnitt. Du hast einen JPJ, der überperformt hat, rein von seinen Stats her auf jeden Fall. Hast einen Watts, der auf jeden Fall Gamechanger ist, der auch Fähigkeiten mitbringt. Ja gut, Bowman, damit Achillessehnenriss, keine Ahnung, wie der zurückkommt auf der Position. Könnte schon wieder sein, dass das hinterherhinkt dann, was seine Performance angeht. Nelson als so Development-Tackle kann man nehmen, ja. Muss man eh irgendwie gucken, ob der sich irgendwie durchsetzt. Wenn er gespielt hat in der Preseason, war es ja auch eher dürftig. Und Jalen Walker ist enttäuschend für mich. Pick 15, wenig Impact, ja. Ist nach JPJ der Rookie mit den meisten Sacks in der Season, aber also verletzungsanfällig gewesen und weiß nicht, down to down war da jetzt nicht viel Konstanz meiner Meinung nach, auch nicht so viele Splash Plays gehabt.
Mir so. Kommt es nur so vor, als ob das Front Office noch nach einer idealen Position für ihn sucht.
Das komplett. Inside Linebacker.
Vor allem muss man sagen, die erste Hälfte der Season hat er solide gespielt, würde ich sagen. Solide bis gut vielleicht. Aber nach dem Deutschlandspiel ist er irgendwie so untergetaucht, sei es auf dem Statsheet, sei es auf dem Feld. Also jetzt gerade die letzten 3 Wochen, wenn ich drüber nachdenke, es sind vielleicht 1-2 Situationen, wo er mal einen Run gestoppt hat. Aber wirklich diese extremen Splash-Plays hatte er gar nicht mehr dabei. Diese Konstanz hatte er gar nicht mehr in sich. Dazu noch konstant verletzungsanfällig gewesen. Also doch ein bisschen konstant. Aber ja, im Endeffekt halt doch etwas dürftig, wenn man halt überlegt, dass man mit dem Pick dann, wenn man so auf Pierce war, Pierce hätte nehmen können und die Stats da gesehen, mit einem Pick mehr, dann deutlich mehr, sag ich mal, rausgeholt hätte vom Value.
Dave, wer war denn jetzt der beste und wer war der schlechteste Pick?
Aus dem Draft?
Ja.
Der beste ist für mich ganz, ganz klar Xavier Watts. Einfach von der Draft-Position, von seinem Impact zum Spiel, für mich deutlich übertroffen bei dem, was er gemacht hat. Schlechteste, wie gesagt, schwer. Eigentlich muss man sagen, Jack Nelson hat nichts gerissen, aber das scheint auch unfair, ihm das gegenüber zu sagen, weil, wie Kevin sagt, Development Tackle. Ich tu ungern den schlechtesten herausstellen nach einem Jahr. Ich verzichte.
Du Pfeife. Kevin, wer war der Beste, wer war der Schlechteste?
What? Mein Favorite Pick war auch der Beste. Schlechteste war Walker.
Kann man, Chris, ich hoffe, ich darf dich direkt ansprechen. Wer war der Beste? Wer war der Schlechteste?
Nein, da gehe ich schon wieder mit Kevin mit. Nimm mich bitte Danke. Das nächste Mal zuerst dran. bei Walker ist es noch nicht mal die Schuld des Spielers, glaube ich jetzt nicht, weil er wird mit Sicherheit mit Eifer vorangehen, aber den Umständen entsprechend hätten wir uns einen wirklich explosiven Edger gewünscht. Also da gab es schon zwei, drei Leute, die diese Rolle dieses Jahr in der NFL erfüllt haben. Und ja, bei den Besten natürlich Watts, klar.
Schön, da gehen wir ja fast alle d'accord. Dave hat natürlich einen Schwanz eingezogen, da können wir jetzt alle nichts für. An alle,
die gerade. Er redet jetzt darüber, wenn er seine 15 Sex-Season hat, ja.
Ja, Sex sind nicht mehr das Kriterium, tut mir leid.
Ja. Nee, wir haben ja das Thema Splash Plays schon gehabt. Das benötigt ein bisschen mehr als nur dieses, um eine gute NFL-Defense zu spielen. Für alle Zuhörenden, Zuschauenden, schreibt doch auch gerne hier mal in die Kommentare rein, bester Spieler, schlechtester Spieler aus dem Draft. Ihr dürft natürlich, wenn ihr so ein weiches Herz habt wie Dave, auch nur den Besten reinschreiben, wenn ihr keinen Schlechtesten reinschreiben möchtet.
Nach einem Jahr, ihr seid so unfair, nach einem Jahr kann man doch gar nichts
bewerten. Naja, es ist ja erstmal eine Wasserstandsmeldung. Ne?
Ja, was ich noch zum siebten Pick sagen wollte, also zu Nelson. Wir hatten ja in einer der letzten Sendungen auch formuliert, dass wir die Position an der Offense-Line einfach als eine Position sehen, die eine längere Entwicklung braucht. Von daher ist er Nelson natürlich auch schwer zu bewerten.
Komplett. Ich meine, wir müssen es ja schon fast positiv bewerten, dass er nach der Preseason noch da geblieben ist. Ich meine, wir hatten ja in der Vergangenheit genügend
16.
Picks,
ja,
die Preseason nicht überlebt haben. Ne?
Naja, also ich sehe es immer so, ich würde halt einen Siebtrunden-Pick immer anders gewichten als einen First-Rounder, ja, oder
so. Sicherheit, klar. Das ist keine Frage. So.
Deswegen muss ich von einem Siebtrunden-Pick erwarten, dass er Starter wird? Nein. Muss ich nicht. Judy. Also, den Draft haben wir hinter uns. Die beste undrafted Free Agency C-Klasse aller Zeiten hat sich herausgestellt als wohl doch nicht so die allerbeste. Ja. Möchte da jemand noch seinen Senf dazugeben im Nachhinein? Wir haben zwar Nick Nash schon einmal hervorgehoben, aber da waren ja zum Beispiel auch Kobe Bryant mit drin, Simeon Barrow war mit drin. Ja, enttäuschend.
Genau, das ist
dann,
das.
Im Nachhinein oder?
Na, ich fange jetzt mal einfach an, damit Kevin mir nicht immer recht geben muss.
Ich sage nichts mehr.
Tatsächlich Kobe Bryant. Wir haben ihn ja unisono gefordert vor der Saison. Einfach, wir haben uns viel von ihm versprochen. Und er wurde auch lange nicht berücksichtigt oder wenig berücksichtigt von unseren Coaches. Jetzt am Ende hat er doch gespielt. Es hat schon schlechtere Einstände gegeben, auch von Leuten aus dem Practice Squad, muss ich sagen.
Er hat Mike Evans aus dem Leben genommen.
Ja, nachdem er ihn vorher auch mal zwei, dreimal.
Du aber hast ihn eingefallen.
Lassen wir das so stehen. Genau. Aber tatsächlich, das Practice Squad ist ja nun mal immer eine Unit, wo die wenigsten es rausschaffen. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein reger Austausch stattfindet von gleich guten Spielern. Die Vorstellung wäre zwar schön, aber sie ist nicht Falcons-like. Ich weiß nicht, wie die Erfolgsrate bei anderen Clubs ist, aber bei uns war sie nie besonders hoch, die Durchlässigkeit.
Nie, nie oder Terry Fontenot nie?
Sagen wir die letzten 4 oder 5 Jahre? So?
Also ja. Terry Fontenot.
Ohne den Namen genannt zu haben. Cool, oder?
Yeah. Schön. Möchte noch jemand was sagen zum PS? Absolut oder nicht. Wollen wir gleich weitermachen?
Bitte.
Ich denke, es ist alles gesagt dazu. Mhm. Es ist halt dem Hype nicht gerecht geworden. Ich glaube, das ist das, was ich sagen wollte. Wir haben dann am Ende doch 17 Spiele gespielt. Ist euch eines positiv denkwürdig in Erinnerung geblieben?
Ja, ein Spiel.
Kevin, dich würde ich mal als letztes.
Achso, ja, ja.
Ich glaube, wir sind ein bisschen zu biased. Ne?
Ja,
ich glaube, das stimmt. Wir hatten unseren Spaß, aber ist jetzt mal jemanden, der nicht vielleicht direkt vor Ort war, irgendwas im Kopf geblieben, was einem wirklich Spaß gemacht hat, ein Spiel.
Na, dann fang du mal an, Dave.
Muss ich ein ganzes Spiel nennen oder reicht ja auch eine Halbzeit?
Nein,
ein ganzes Spiel. Also wenn wir über ein ganzes Spiel reden, dann würde ich definitiv wahrscheinlich aufs Bills Game gehen. Oder das zweite Tampa Bay Game, wo wir halt aus dem Nichts irgendwie ein bisschen Comeback gestartet haben, erfolgreich, was sehr komisch für uns ist, dass wir sowas auch mal schaffen. Äußerst negativ natürlich die Dolphins-Spiel. Nicht beides, nur eins? Okay, alles klar.
Positiv. Ja,
Bild ist schon. Ich frage, du antwortest.
Ich dachte, du hast beides gefragt, tut mir leid.
Dann habe ich ein anderes Spiel auf meinem Platz, und zwar habe ich mich noch in dieser kurzen Phase der Euphorie am Anfang verleiten lassen, dass 22-6 in Minnesota als richtig geil zu erachten, weil wir haben da keinen Touchdown in Minnesota zugelassen. Und das, nachdem wir das Jahr zuvor so richtig eingetütet worden sind von denen. Und da hatte ich echt mal kurz den Gedanken, ach ja, kann ein gutes Jahr werden.
Kurz nach diesem Buccaneers-Spiel, ne? Mhm. Wo wir wirklich dann dachten, wir sind nur ein Kicker davon entfernt, gut zu sein. Ja. Kevin, ich könnte mir vorstellen, ich kenne so ein bisschen die Antwort, was einem so am meisten Spaß gemacht hat als Spiel dieses Jahr, aber sag es doch gerne trotzdem.
Live in Atlanta, die Bills, fertig gemacht, Primetime-Game, war schon. Ja, alles andere kann man gar nicht nehmen, tut mir leid. Den Sieg in Atlanta nimmt man immer mit.
Das ja, wobei so. ich muss sagen, Josh Allen hatte dieses Jahr doch auch mal so eine sloppy Phase, ne? So ein bisschen. Ich glaube, der Mann, was man ja auch wieder gesehen hat im letzten Playoff-Spiel, will möglichst immer alles alleine auf eigene Schultern lasten und damit durchkommen. Und in der Regular Season ist dann der Effort wahrscheinlich nicht so groß.
Spielst nicht seine, unsere Defensive Leistung runter, seine.
Okay. Ja, also, ja, das war natürlich einfach ein richtig geiles Spiel. Klar, keine Frage.
Vor allem, das war wahrscheinlich mit das einzige Spiel, wo wir gegen einen sehr starken Gegner, auch wenn Josh Allen seine Mitleistung hatte, sag ich mal, übers mehr oder weniger ganze Spiel wirklich gut performt haben, nicht irgendeinen Einbruch noch gesehen haben, sondern wirklich unseren Plan durchgespielt haben, unsere Spieler reingebracht haben, wie wir sie wollten. Sei es London zu dem Zeitpunkt, sei es Bijan. Also da war wirklich eigentlich alles da, so wie es hätte sein müssen. Defense hat performt. Deswegen, das Spiel war wirklich, vor allem nach dem Panthers-Game halt wirklich aus dem Nichts so, wow, okay, anderes Team.
Das war halt das beste Spiel von Jalen Walker. Ich erinnere mich noch lebhaft dran. Der hat wirklich einen so guten Spy auf Josh Allen gespielt. Das war unglaublich gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich so kurzzeitig gedacht, naja, sie haben für Jalen Walker die Position gefunden. Endlich haben wir mal jemanden, der gegen mobile Quarterbacks so ein bisschen was ausrichten kann. Wir haben es Gott sei Dank ganz schnell wieder verworfen und sind zur alten Gewohnheit gegen Bryce Young, dem Dual Threat, überhaupt aus der Liga zurückgekehrt. Ja. Dave. Gab's was Schlimmeres als das 0-30 gegen die Panthers in dieser Saison, wo du die Köpfe übereinander geschlagen hast?
Schlimmer nicht, aber auf gleicher Ebene fast. Weil ich meine, klar, das 0-30, da hast du einfach gemerkt, egal wo, egal wie, es hat gar nichts geklappt. Man stand sich selber extrem im Weg. Aber deswegen sage ich zum Beispiel, die Jets sind auf der gleichen Ebene, weil man stand sich halt nicht nur selber im Weg, sondern mit das schlechteste Team diese Season war in der Lage, deine guten Phasen auch wegzunehmen und deine Top-Spieler unter Kontrolle zu halten. Und das ist also auch genau das gleiche gegen die Dolphins, also wirklich, oder gegen die Cardinals. Ich meine, klar, Cardinals, wir haben gewonnen, aber das war ein komplettes Backup-Team mit Practice-Squad-Guys kreuz und quer, und hätte nicht unser Practice-Squad-Guy diese Game-Sealing-Inception gemacht, wer weiß, was hätte passieren können. Und deswegen würde ich sagen, eben sowas wie die Cardinals, die Dolphins, die Jets, würde ich definitiv auf eine gleiche Ebene stellen. 49ers könnten wir auch drüber reden. Backup-Quarterback, sehr, sehr verletzungsanfällige Defense gewesen, wo wir den Ball nicht haben gut bewegen können.
Wobei man 49ers fairerweise sagen muss, A, Backup-Quarterback, ja, aber es war immer noch Mac Jones, ne? Also es ist ein First-Rounder.
Gebe ich dir,
ja. Anders als Tyrod Taylor, der irgendwo halt schon nah an der Rente dran ist auch. Und die Niners haben sich allgemein überraschend gut geschlagen diese Saison, auch gegen andere Teams, trotz ihrer Verletzungen.
Das stimmt.
Chris, was war für dich das schlimmste Spiel diese Saison anzusehen von den Falcons?
Ja, wenn ich jetzt die ehrenvolle Aufgabe habe, aus dem Triumvirat des Schreckens eine Partie herauszupicken, dann würde ich sagen, Jets, Dolphins, Panthers, Jets, Dolphins. Würde ich sagen, Jets einfach, weil das war gegen ein damals noch 2-10 Teams, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Und es war so mit Ansage mehr als ernüchternd. Ich meine, so Spiele wie gegen die Panthers, wir sind ja kein konstantes Team in dem Sinne. Die haben sich ja wie ein roter Faden durch die Saison gezogen. Aber sowas wirklich gegen zu dem Zeitpunkt das schlechteste Team der Liga abzuliefern, das war echt bodenlos.
Das ist wohl so. Kevin, wo musstest du wegschalten innerlich?
Eigentlich hätte ich gesagt Panthers. Weil ich meine, letztendlich haben die halt auch einen negativen Rekord gehabt. Und Panthers halt auch kein starkes Team, aber zu Hause sich von Miami nochmal so richtig den Hintern versohlen zu lassen, war dann doch
ein bisschen zu viel. Also, du wolltest schon mit einem anderen Wort ausholen.
Ja, ist richtig. Aber nee, das war zu viel. Also da hätte ich auch eigentlich gedacht, dass die Coaches und so weit lassen werden, weil das war wirklich so eine Offenbarung. Das war ja, glaube ich, auch der Zeitpunkt, wo die ganze Community drüben und die Inside Report auch die Schnauze voll hatten. Das war so, wo Mike Bell erstmal so eine Wut-Tirade losgeschossen hat. Das war wirklich heftig, ey.
Der ist da wirklich steil gegangen in dem Augenblick. Ich muss sagen, für mich das schlimmste Spiel war Cardinals tatsächlich. Dave hat eigentlich schon alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt. Wir gewinnen das zwar, aber das ist, als hätten wir gegen einen Viertligisten im Fußball gewonnen und das auch nur kurz und knapp, und eigentlich hättest du sogar verlieren müssen. Also,
genau, das waren komischerweise meine Worte, die ich an meine Freundin gerichtet habe. Ich sagte, du musst dir vorstellen, als wenn wir gegen Viertligisten mit Ach und Krach gewonnen hätten. Da hätte mich auch keiner gefreut.
Und es hat sich so unwürdig angefühlt. Das ganze Spiel hat sich so während des Guckens so mies angefühlt, dass ich wirklich dachte, mir tut alles weh, weil ich so einen Fremdscham gerade habe in dem Augenblick. Und das hatte ich komischerweise gar nicht bei diesem 0:30. Bei dem 0:30 war ich einfach nur enttäuscht. Und bei dem Cardinals-Spiel, da hatte ich halt richtig Fremdscham. Da habe ich so richtig, als wäre ich dafür verantwortlich. Ich gucke mir das gerade an als Fan dieses Teams und mein Team gewinnt und ich kann mich darüber nicht freuen. Das war ganz dolle schlimm für mich.
Im Nachhinein habe ich da nur gedacht, hättest du mal ein Trinkspiel gemacht bei jeder Verletzung eines Arizona-Spielers.
Und die sind gefallen wie die Fliegen. Und bei uns wurde es immer schlimmer und bei den Cardinals immer besser. So, es war so wirklich so, oh ey, verkehrte Welt. Ja.
Ich glaube, insgesamt waren das 22 auf IA, ne? Und 7 sind noch während der Partie ausgefallen.
Ja, es war ganz, ganz gut.
Es waren also 29 verletzte Spieler. Ja. Also, das muss man sich mal geben.
Und die haben mit uns mitgehalten. Ich habe einen Kollegen, mit dem mache ich einen Podcast zusammen, der würde wieder sagen, wir haben die schlechtesten Backups der Liga.
Natürlich. Natürlich.
Ja, es ist wirklich so. Jede Preseason aufs Neue, die Offenbarung.
Ja. Und wir können es einfach nicht ändern. Ich meine, ja, und das habe ich auch schon mal gesagt, es ist ein Prozess, den kannst du nicht über Nacht beschleunigen, dass sowas dauert Minimum 2-3 Jahre, bis du ein vernünftiges Grundgerüst unterhalb deines ersten Teams gebildet hast. Aber wir fangen ja nicht mal an damit.
Das ist traurig. sehr, sehr traurig, aber ja.
Aber es wird ja ab jetzt alles besser. Wir blicken optimistisch in die Zukunft.
Ja.
Jetzt mache ich es ein bisschen schwer für euch. Ich hätte gerne von euch den besten Spieler der Saison von den Falcons, der nicht Bijan Robinson heißt.
Ich bin raus.
Ich habe ja euch extra gefragt, ob ihr alle gut vorbereitet seid vorher.
Na klar. Ich bin und top vorbereitet und top.
Weil ich weiß, dass jeder diesen Namen nimmt, dachte ich, nee.
Und meine Antwort ist ja im Prinzip eigentlich schon klar.
Dann let's go, Chris. Fang doch gerne an. Ihr dürft übrigens den besten Spieler der Saison nicht als Überraschung dann nehmen nachher. Ihr dürft nicht doppelt nennen.
Dann mache ich das jetzt so.
Ja, okay.
AJ, er hatte viele gute Momente diese Saison, muss ich sagen.
Ja.
Gib ihm
mit. Das war die einzige Antwort, wo ich weiß, dass Kevin mir nicht zustimmen wird.
Da musst du, guck mal, da hätte ich sogar anfangen können, Chris. Wenn nicht denselben genommen.
Aber tatsächlich ist er ein konstanter Spieler, etwas, was uns dringend fehlt. Er ist kein Top-5-Cornerback der Liga. Nein. Und dass er so viel Geld verdient, okay, kann man trefflich drüber streiten, aber er ist leistungstechnisch bei uns im Team her ganz oben.
Immer noch einer der Corner One in der Liga, der am wenigsten angeworfen wird. Ich habe heute wieder geguckt, mich nochmal zu vergewissern. Es ist Wahnsinn. Wird nicht angeworfen, der Typ.
Ich vermute auch in sehr vielen Fanbase oder allgemein in der Fan-Community sagen sehr viele, dass er kein Top 5, Top 8 Corner der Liga ist. Ich glaube, unter den Spielern selber ist er in den Top 8 definitiv mit drin. Mit ein paar anderen Spielern einfach eben aufgrund seiner Man-Coverage-Skills, die er halt extrem hat, die man immer versucht wegzuskieben. Ich meine, gegen die Rams, die haben versucht, immer wieder Puka wegzuskieben von ihm, keine Ahnung was. Alles mögliche. Also, er kann auch mal einen Corner, einen Tight End covern und so weiter. Also, AJ gebe ich ihm auf jeden Fall. Also, 95% der Season hat er eigentlich ziemlich, ziemlich gut durchgespielt. Und ich muss auch sagen, mir fällt, abgesehen von Bijan und AJ, ist extrem schwer, noch einen anderen Namen zu nennen. Ich würde vielleicht noch Caden Ellis in den Topf mit reinschmeißen, aber der hatte zwei, drei sehr unkonstante Spiele dabei, wo er, also ich weiß gerade ein Spiel, wo er so oft einen falschen Winkel auf den Quarterback genommen hat oder auf Running Backs und dadurch so viele Big Plays erlaubt hat, gerade auch mit Jonathan Taylor gegen die Colts und so. Da waren schon ein paar Hände am Kopf da, sag ich mal. Aber so richtige Konstanz. Ich meine, selbst Lindström hat dieses Jahr ein paar Spiele echt, echt die Fressen gehabt.
Ja.
Jesse Bates war über die Hälfte der Season eigentlich abtauchend. Xavier Watts wäre vielleicht auch noch ein Name, der relativ, also mit sehr, sehr positiven Worten auch zu nennen wäre vielleicht. London.
Jetzt hast du aber gleich den ganzen Kader aufgezählt.
Ich wollte gerade sagen,
ich brauche nur drei Leute und dann habe ich alle durch.
Ja. Nee, also bei Caden Ellis bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde schon, man hat deutlich den Step Back gemerkt zur letzten Saison, wo er viel effektiver war und auch deutlich präsenter. Finde ich echt schwierig. Kevin hatte schon ausgeholt mit der Nummer 54, nee, 54 ist Leonard Floyd, ne?
Nee, 56 ist Floyd.
54 ist Dollars.
Ah, das ist der, habe ich doch recht.
Guck mal, richtig.
Naja.
Ist für mich einfach Spieler der Saison. Ist natürlich blöd, dass er sich verletzt hat zum Ende, aber die 8,5 Sacks dann 15 Spielen und wirklich so eine Leistungsexplosion zu sehen. Er hat ja wirklich auch technisch gut zugelegt mit seinen seinen Sacks und seinen Pressures. Von daher für mich Dolles. Auf jeden Fall.
Gehe ich auch mit.
Echt gut. Das ist echt, echt gut, so zu nennen.
Vor allem bei Dolles, wie du sagst, er hat jetzt am Ende noch ein paar Spiele verpasst. Und ich meine zum Beispiel auch gegen die Colts war er ja auch relativ schnell draußen im Spiel. Hat ja, glaube ich, nach dem ersten Quarter nicht mehr weitergespielt. Also allgemein sehr aus dem Nichts kommen, sehr effektiv.
In der Hinsicht wäre mehr die Überraschung des Jahres für mich. Weil gerechnet hat ja wirklich niemand damit. Weil wir haben ihn,
kannst du noch
letztes
nennen?
Jahr, wir haben ihn letztes Jahr schon fast abgeschrieben, nachdem er so lange Zeit nicht gespielt hatte.
Judy. Also, dann sind wir mit dem besten Spieler auch schon durch. Jetzt hätte ich gerne von euch natürlich das genaue Gegenteil. Die Enttäuschung des Jahres, die nicht J.D. Bertrand heißt.
Das ist keine Enttäuschung.
Wieder weg.
der war einfach unique.
Doch, ich fand ihn sehr enttäuschend, weil so viele Snaps wieder gekriegt hat.
Ja,
hat er mich echt enttäuscht.
Ja.
Nein.
Ja.
Dave, bitte, und zähl nicht den ganzen Roster wieder auf.
Also ich fange an bei einem Ordner. Für mich der enttäuschende Spieler einfach aufgrund von einem Stepback zum letzten Jahr ist eigentlich Matthew Bergeron, der wirklich einen großen Step nach hinten genommen hat, der sehr, sehr viel Pressure auf Michael Penix, auf Kirk Cousins zugelassen hat, der sehr viele Misplays auch im Run-Block hatte und so. Also es war trotzdem noch okay bis solide, sage ich mal, die Performance, aber einfach aufgrund dem, was er letztes Jahr gezeigt hatte, ist er für mich einfach die enttäuschende Saison.
Finde ich eine interessante Wahl, finde ich auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Kevin, deine Enttäuschung der Saison?
Vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber Daniel Mooney für mich sehr enttäuschend. Nach knapp 1000 letztes Jahr, dieses Jahr wirklich eingebrochen, auch aufgrund von Verletzungen, die nicht ganz so kommuniziert wurden, wie man das normal kommunizieren würde, aber das war gar nichts. Also Mooney dieses Jahr, nisch, sehr enttäuschend. Wird auch gecuttet, hoffentlich.
Ich glaube nicht.
Chris.
Ja, ich bin selber mit mir so ein bisschen uneins, aber tatsächlich würde ich doch jetzt auch wieder mit Mooney mitgehen. Ich hatte kurz mal an Wilkinson gedacht, weil wenn du jemandem vertrauen musst, und der zahlt dir da wirklich nur durch überflüssige Strafen und Fehler wieder zurück, dann ist das auch sehr schwierig. Aber tatsächlich, Mooney hat einfach so viel im Tank und es ist so wenig dabei rausgekommen. Und das ist natürlich die Enttäuschung. Das ist schon richtig.
Ja, Mooney war halt komplett offensichtlich. Ich habe ihn nicht genommen, aufgrund eben, weil er sehr viel verletzt gefehlt hat, weil die Verletzung extrem nicht kommuniziert wurde, wie Dominik gesagt hat. Schlüsselbeinbruch oder was war in der Schulter. Genau.
Ich war's.
Also ey, was Kevin, tut mir leid.
Der hört mir eh nicht zu, das kennen wir schon.
Kevin ist heute da oder nicht?
Ich möchte gerne noch Jake Matthews in den Raum werfen. Wir haben vorhin schon drüber geredet, anhand dessen, was er immer noch verdient und er nun mal die wichtigste Position nach Quarterback in der Offense mitspielt als Left Tackle. Obwohl, wenn wir Linkshänder Quarterback haben. Naja, egal. Jedenfalls, je nachdem, was er noch verdient und von wo er herkommt. Wir wussten, dass er jetzt über die Zeit schlechter werden würde, aber wie viel schlechter er dann doch diese Saison war, fand ich schon beängstigend.
Ich wollte es gerade sagen, wir hatten ja alle schon in der Offseason so ein bisschen die Ahnung, dass es von jetzt an nicht mehr besser würde. Ja, er ist jemand, der mit Herz und Seele dabei ist und aufeinanderfolgenden Start sind wirklich absolut beeindruckend und werden wahrscheinlich auch nie wieder so in der NFL zu kriegen sein. Aber wir haben einfach den perfekten Zeitpunkt des Absprungs vergeigt.
Ja, auf jeden Fall. Wer hat euch überrascht, liebe Leute? Wer zuerst will, darf auch zuerst den Namen reinhauen.
Zach Harrison. Nicht Zach Harrison. Ich meine, ja, IR verletzt, aber in den Spielen, wo er da war, wieder erstarkt. Interior Rusher hat mir wirklich gut gefallen und bis dahin war er sogar eine Stufe über Dorlos, oder zumindest mit ihm auf einer Stufe. Also zumindest einer der wenigen, der konstant Pressure gemacht hat, auch im Run Defending gut aktiv war. Für mich meine Überraschung.
Geil, starke Wahl. Chris, Dave.
Ich bin da tatsächlich wieder bei Watts, weil da muss ich sagen, ich hatte nicht so viel Zutrauen, dass er jetzt sofort eine vollständige Rolle ausfüllt, aber er hat es gemacht. Und da bin ich sehr zufrieden mit, wie er sich in dieser Saison präsentiert hat.
Ja, ich wollte Chris ja den Vortritt lassen, in der Hoffnung, dass er nicht Watts nimmt, weil Watts eben auch meine Überraschung der Season war. Ja, also nicht, dass ich es ihm nicht zugetraut hat, das, was er jetzt diese Season schon gezeigt hat, in seiner Rookie-Season, sondern einfach die Erwartung, die ich ihn an ihn hatte, eben weil er ein Rookie ist, weil er aus dem College kommt. Also wirklich hat er die Erwartungen eigentlich outperformed, muss man sagen. Vor allem auch im Trainingscamp damals war er sehr oft mit zweiter Garde unterwegs, dritter Garde, keine Ahnung was, hin und her. Musste an Jordan Fuller vorbei, musste an DeMarco Hellams vorbei, ist als Starter reingegangen und also wirklich für mich der bessere unserer beiden Safeties dieses Jahr gewesen auch.
Und dann will ich auch die Gelegenheit nutzen, wo wir gerade hier sitzen und sagen, die Experten, die ihr genau darüber seht, die haben es schon vorher gesagt. Die haben schon vorher uns den Mund wässrig gemacht, Xavier Watts zu nehmen, wäre eine gute Sache.
Brauchst dann keinen Bates mehr.
Bisschen viel Honig um den Mund.
Hm. Aber ich nehme das gerne. Also schmier mich damit jetzt auch gleich danach nochmal ein.
Aha. Lecker, lecker, lecker.
Extra danach, weil sonst werden wir hier gecancelt oder geflaggt, je nachdem.
YouTube liebt es. Ich glaube, Twitch wäre gar kein Problem.
Oh, ich glaub, muss die Nippel verdenken.
Und dann kriege ich hin.
OnlyFans.
Genau.
Wir wollen jetzt ein paar Noten vergeben, liebe Leute. Und zwar an unsere Coaches, Head Coaches, Coordinator. Vier Stück an der Zahl. Wollen wir ja mal mit dem Special Team beginnen, weil wir das bisher sträflich noch gar nicht so viel heute besprochen haben. Marquise Williams, unser Special Team Coordinator. Marquise Williams, ne? Marquise Williams, unser Special Team Coordinator. Welche Note würdet ihr ihm geben? Und ist er schuld an Agnew?
Tja, also ich würde sagen, gäbe es die Note im amerikanischen, würde es ein G sein. Also, ganz ehrlich, ich habe noch nie, und das ist schon verdammt lange her, bei den Falcons so eine Special Teams Unit gesehen. Wie man regelmäßig sein eigenes Team in Gefahr bringen kann, in jeder Woche der Regular Season, ist für mich ein absolutes Rätsel. Selbst mit der schlechtesten Trainer-Performance sollte man noch irgendwo mal was Positives rausbekommen. Aber die haben sich wirklich jede Woche überboten.
Und das, obwohl man öffentlich so kräftig investiert hatte in das Special Team, sowohl in Geld, Spieler, als auch Aussagen.
Ja.
Ja. Dave, besser als G bei dir?
Ja, F. Ja, so eine deutsche Note würde ich eine 5 geben und nur aus dem Grund keine 6, weil wir es geschafft haben, in der Mitte der Season einen Kicker zu finden. Und deswegen ist ein Bright Spot da war.
Ich hatte gehofft, Dave würde dann eh sagen, dann hätte er nämlich mit bei einem 2-Noten-Sprung das begründen müssen.
Vor allem, weil es, glaube ich, im Englischen gar kein E gibt, ne?
Nein, US, nein, es geht nur von D direkt auf F, genau. Ja, und genau. D war mir einfach zu gut, das wollte ich nicht geben.
Schaut mal an, wir haben hier zu dem Special Team auch gerade einen Kommentar reingekriegt. Und zwar aus Atlanta, Georgia, direkt. Is it special teams coaching or how different the special team looks? We have a few new faces on there.
Gibt es da nichts mit den Gesichtern? Ja. Ich wollte sagen, das hat nichts mit den Spielern zu tun. Also, so hoch wie die gelobt wurden, hätte es ja besser sein müssen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben wahrscheinlich alleine 5, 6 Spieler rein fürs Special Team geholt, mit Kader Hodge gehalten, mit Mike Ford, weitere noch zu nennen. Agnew, genau.
Also was haben wir denn gezahlt, Kevin?
Agnew 1,7. Also nicht viel, aber trotzdem noch zu viel.
Definitiv.
Er hat einen Roster-Spot belegt. Ja. Er hat nicht ein Snap als Receiver gespielt oder sowas. Der war reiner Returner.
Und man muss sagen, Tompkins hat es nicht schlechter gemacht. Nicht besser, aber nicht schlechter.
Ja, stimmt. Drummond haben sie auch noch kurz dran gelassen. Return ist ja keine Raketenwissenschaft, sag ich mal. Du hast klare Aufträge auf dem Feld zu verteilen, blocken und rennen. Und wir haben das so mit Ansage regelmäßig vergeicht. Selbst mit neuen Gesichtern. Neue Gesichter haben andere Teams auch. Die Fluktuation in der unteren Etage der NFL-Spieler ist da sehr groß. Und das kann ich nicht als Entschuldigung gelten.
Aber ich denke, man hätte sich auch von vornherein fragen müssen, wo Raheem Morris gekommen ist. Er hat alle Coaches von Arthur Smith rausgeschmissen, außer Marquise Williams. Was der Grund dafür überhaupt erst gewesen ist. Weil auch unter Arthur Smith, also unter Marquise Williams, unter Arthur Smith, war das Special Team nicht gerade gloriös.
Oh, hat man nicht die eine Saison unter Arthur Smith, wo wir ziemlich gut waren, sogar im Special Team?
Also, nein, war das nicht.
Also wir waren mit Cordarrelle Patterson, waren wir zumindest gefährlich.
Ja, stimmt.
Ja, competitive, genau.
Ja. Okay, stimmt. Ja. Gebe ich. Aber nach den anderen zwei Jahren, die danach gekommen sind.
Und das erste Jahr von, wie hieß er, unser Corner, Schrägstrich,
Avery Running Williams. Back aus dem
Dorf. Stimmt, Avery.
Avery Williams, ja. Auch stimmt. Das waren schon andere Special Teams. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Der Zuschauer aus Georgia guckt ja hier bestimmt mit Untertiteln, die übersetzt werden von YouTube. Als Chris gesagt hat, sie haben es oft vergeigt. Ich hätte gerne gewusst, wie YouTube das übersetzt hat.
Sie haben es nicht gut gemacht.
So. Ja, nicht gut gemacht ist ja nicht so richtig. Sie haben es vergeigt. Vergeigt ist ja eigentlich schon. Sie haben komplett reingeschissen.
Da will ich Gnade vor Recht ergehen lassen.
Na gut. Kevin, deine Note steht noch aus fürs Special Team und deren Coaches.
Note 6, kannst gleich sitzen bleiben. F. Kannst du ja nochmal wiederholen. F. Weg.
Wunderbar. Wollen wir, ja, machen wir mit der Offense mal weiter, damit wir uns so leicht steigern vielleicht. Zach Robinson, Offense-Coordinator im zweiten Jahr der Atlanta Falcons, hoffentlich im letzten, vielleicht darf ich das schon soweit sagen, ohne euch vorzugreifen, hat mit einem neuen Starting Quarterback gearbeitet und sonst mit vielen bekannten Gesichtern aus der Saison zuvor. Dave, setz mal an.
Oh, Zach Robinson ist eigentlich eine klare 4 bis 5 für mich. Also, das Running Game hat gut funktioniert unter ihm, muss man sagen, aber die Frage ist, wie viel Beteiligung hatte er daran oder nicht sogar Bradford in dem Fall.
Wie viel davon Bijan durch
individuelle Bijan Qualität? Ja, wie viel Bijan 1-Leistung, natürlich, er ist nicht umsonst die klare Nummer 1 auf der Position, keine Frage. O-Line natürlich hat er auch sehr, sehr viel Glück gehabt, dass wir doch durchgehend eine recht gute O-Line hatten, was Run-Game anging. Aber sowohl mit Cousins als auch mit Penix hat er im Pass-Game nichts gerissen. Man hat ganz klar gesehen, dass das Coaches-Probleme sind, dass die ganzen Schemes einfach nicht geil da waren und alles drum und dran. Und ja, ich kann dem Kollegen nur schimmeln. Weg. Schimmel. Also wie gesagt, die 4 bis 5 auch nur aufgrund von Bijan, dass er ihn ein bisschen hochhebt.
Wir haben wahrscheinlich hier gerade den besten Kommentar in 212 Folgen Atlanta Falcons Talk abbekommen. Ich möchte ihn gerne vorlesen. Kommt von unserem guten Freund jetzt aus Atlanta, Zach Robinson. Should have the fastest thing smoking out of Atlanta.
Es ist wirklich bodenlos, oder? Also dieses ganze Scheme, auch was er da irgendwie aufgebaut hat und es ist echt.
Es wäre wunderbar, also, wenn er nach Tampa gehen würde.
Ja, jetzt ist es nun mal so, dass man als Fan immer und gerne, wenn Teams nicht gewinnen, was Playcalling lästert. Ganz normaler Effekt, den es im deutschen Football irgendwie oder im amerikanischen Football im deutschen Kommentarbereich häufig und immer wiederkehrend gibt. Tatsächlich ist es so, dass es derzeit nur ein Team gibt, wo das Playcalling richtig gut funktioniert. Welches ist das?
Fallen mir mehrere Teams ein, wo Offensive Playcalling gut funktioniert.
Ich mach's kurz. Das ist der Super Bowl-Sieger. Der kommende. Ganz einfach, weil alle anderen Fans werden immer sagen, ja, es lag am Playcalling. Egal, in welcher Runde du ausscheidest. Musst du dir nur mal die deutschen Kommentarspalten durchgehen. Aber das nur so als kleiner Exkurs am Rande. Tatsächlich ist es so, dass Zach Robinson einfach keine Antwort hatte, wenn man unser Running Game die Tür zugemacht hat. Wenn die Leute an der Linie standen und Robinson bzw. Algier schon früh abgefangen haben, hatten wir meistens Schwierigkeiten, unser gesamtes Spiel in Gang zu kriegen. Und es fehlt für mich da einfach, es hat für mich die Flexibilität gefehlt im ganzen Spiel. Aber das ist eben, wie ich schon bereits sagte, Ansichtssache. Ich persönlich würde ihm mit dem Material, was er hat, mit dem überdurchschnittlichen Wide Receiver, mit dem überdurchschnittlichen Running Backs, mit einem hoffnungsvollen Quarterback, mindestens beide Teile der Saison gespielt, würde ich ihm tatsächlich eine 5 plus geben.
Immerhin plus. Muss man ihn zugutekommen lassen. Kevin, haust du auch noch ein Plus dran? Oder nee. Wo verbleibst du?
Der kriegt eine 5. Also er ist halt, wenn ich halt Williams eine 6 gebe, dann kriegt Robinson halt eine 5. Also er war jetzt nicht grotesk, aber allein, dass er einen Rückschritt gemacht hat zum letzten Jahr, ist auch schwer bezeichnend. Und irgendwie will man sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Bijan nicht so eine gute Saison hätte.
Also ich sehe es bei ihm auf... Nix. Ja, ich sehe es bei Zach Robinson auf mehreren Ebenen. A, hat er es nicht geschafft, einen jungen Quarterback annähernd weiterzuentwickeln. Auch das haben wir jetzt schon ganz oft gesagt. Er kann mir viel erzählen, dass Michael Penix Jr. angeblich nicht an der Center spielen kann in der Play-Action, was er wunderbar auf dem College gemacht hat. Das gibt's als Beweis, kann sich jeder im Internet reinziehen, der auch nur ein bisschen weiß, wie ein Computer funktioniert. Und selbst wenn es so nicht gewesen wäre und er kann es nicht, ja, Bruder, er hat jetzt 2 Jahre NFL gespielt und du hast es nicht geschafft, ihm ein paar Snaps beizubringen. Ja, dann schon. B, auch das, weiß ich gar nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal gesagt habe, aber ich habe es ganz oft auf Discord geschrieben, die Offense war so schlecht, dass wir ohne Bijan Robinson ein Canadian-Football-Team gewesen wären und kein NFL-Team. Der hat uns auf ein ganz anderes Niveau gehoben, Bijan, und das vollkommen zu Recht, dass er auch Offensive Player of the Year wird in der NFL, da kann mir keiner was erzählen. Er ist ja im All-Pro-Team, sowohl im First- als auch im Second-Team, muss man ja auch erstmal schaffen. Also ganz, ganz, ganz gruselig. Der Rückschritt zur letzten Saison ist offensichtlich, weil sich alles verschlechtert hat, was unter Zach Robinson gespielt hat, sowohl O-Line als auch Receiver, als auch Quarterback. Ich kann ihm nur eine 6 geben. Mir fällt nichts Gutes ein, was Zach Robinson installiert hätte, erbracht hätte und neu entwickelt hätte. Nichts. Mir fällt nichts ein.
Ja, yep. Das stimmt. Also man könnte eigentlich sagen, Robinson hat durch Robinson gelebt. Also Zach hat durch Bijan gelebt.
Ja.
Und ohne, also man hat ja ganz klar gesehen, das Passing Game hat null stattgefunden, wenn das Running Game komplett tot war.
Wir hatten ja Jahre unter Arthur Smith, wo einfach unsere Receiver zu schlecht waren, um Separation zu kreieren. Jetzt sind wir in einer Situation, wo man ganz klar sieht, dass nicht die Receiver schuld sind, weil alles schlecht war, was entwickelt worden ist vom Playbook her. Er hat es ja bis heute nicht geöffnet anscheinend. Es wurde ein bisschen besser unter Kirk Cousins, aber ob du da Opa am Stock unbedingt Play-Action spielen lassen musstest und an der Center, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Kevin schreibt, Zach Robinson mit einer 5- zu bewerten, wäre ein Ritterschlag für ihn diese Saison. Damit ist eigentlich alles gesagt. Kommen wir wahrscheinlich zum kontroversesten heute, die Bewertung der Defense. Da gibt es unter den Falcons-Fans, ich glaube, so viel Meinung, verschiedene Meinungen wie nichts anderes. Von die beste Falcons-Defense, die jemals gesehen haben, bis hin zu, boah, ja, bitte Jeff Ulbrich auch weg. Chris, wo finden wir dich in diesem Spektrum?
Man findet mich in diesem Spektrum mit einer einfachen Aussage. High Risk, High Reward, was die Sack-Statistik angeht. Ich kann mir vorstellen, dass Albrecht diesen Weg sehenden Auges gegangen ist, um Zahlen zu produzieren und sich dabei über das Risiko ständig aber bewusst war, eben dieses Splash Plays zu passieren. Es mag vielleicht ein Weg gewesen sein, den er oder wo er noch die Defense als oder für die Defense noch das erfolgreichste Mittel gesehen hat, weil mit einer anderen Ausrichtung es noch schlechter gewesen wäre. Wir haben in der Defense ein paar vielversprechende Spieler, wir haben jetzt schon ein paar genannt, Dorless, Zach Harrison, Wir haben ein paar gute Spieler, Divine Diablo, aber wir haben keine konstant gute Defense. Wir haben einfach, müssen im Prinzip bei jedem Play sehen, was passiert jetzt. Also gibt es jetzt ein explosives oder ein degeneratives Play? Und das macht die Bewertung einfach unglaublich schwer. Wir haben von den Punkten, von der Punkteausbeute, also von den gegen uns erzielten Punkten, eher so im hinteren Mittelfeld gelegen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich, ohne jetzt auf die Statistik gesehen zu haben, denke ich, liegen wir irgendwo zwischen Platz 18 und 22, so um den Dreh rum.
Was meinst du jetzt? Points against oder was?
Ja, Points against. Und in vielen Spielen haben wir nicht viel Punkte kassiert. Aber auffällig, dass wir eben gerade gegen die hinteren Reihen sehr viele Punkte kassiert haben. Also ich persönlich wäre da bei einer D+.
Ich hätte dich jetzt nicht so eingeschätzt, dass du eher auf der hinteren
Schwierig. Ich will auch nicht, deswegen dieses Plus, ich will auch nicht unfair sein gegenüber der Defense. Manche Dinge haben sie sehr gut hinbekommen. Zum Beispiel, ich sag mal, so ein Spiel in Minnesota, wo der Gastgeber überhaupt keinen Touchdown erzielt. Oder ein Spiel gegen die Buffalo Bills, wo man nur 14 Punkte kassiert. Es hat immer Highlights gegeben, aber es hat eben auch diese 34 Punkte gegen Miami und die Darbietung gegen die Jets gegeben. Also Konstanz ist das Zauberwort.
Ich möchte dich aufklären, Points against sind wir auf Platz 17.
Also ich war so knapp dran, 18 bis 22 habe ich gesagt.
Ja, so. Ja, aber unser Point Differential.
Ja. Das ist das, was dabei rauskommt. Und das macht einfach diese ganze Bandbreite der Fans aus. Das kann jeder anders sehen und wird dennoch recht behalten.
Kevin. Jeff Ulbrich.
Ich habe auch ganz Zeit hin und her überlegt, aber kann ihm nicht mehr. Auch, ich muss mich auch Chris anschließen. Heute haben wir unseren Tag, Chris. Ich auch eine 4+. Er hat zumindest den All-Time-Sack-Record gehabt, aber irgendwie auch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. So.
Ja, es kommt mir eben vor wie ein stilistisches Mittel, das Ulbrich bewusst eingegangen ist, auch wenn sowas natürlich unglaublich komplex und schwierig wäre, klar.
Ja. Dave, gehst du unisono mit deinen Vorrednern oder hast du noch etwas anzugänzen und anzumerken?
Ich habe mich sehr lange hin und her überlegt, ob ich mit der 4+ mitgehe oder ob ich bei meinem übrigen, meinem vorherstehenden 3 bis 4 weitergehen soll. Was soll man sagen? Nehmen wir die 2+1 Aktion mit, gehen wir auf die 4+, weil ja, es war halt wirklich sehr, sehr viel heiße Luft, sehr viel Blendung mit dabei, sag ich mal, durch eben die ganzen Splash-Plays, und das muss man eben auch lassen, Jeff Ulbrich. Wir hatten eben sehr viele Splash-Plays, sei es die Sack-Zahlen, sei es Turnover, wo wir jetzt auch dieses Jahr mal relativ solide mal wieder mit dabei waren, Interception, Fumbles. Points against würde ich gar nicht mal so ziehen bei dieser Defense, weil wir einfach durch Special-Team so dermaßen viele schlechte Field-Positions hatten. Ebenso auch durch offensive Turnover und so weiter. Aber allgemein diese ganzen Coverage-Busts, auch wie viele Busts man gesehen hat, wo nicht getroffen wurden, siehe zum Beispiel das Rams-Spiel, ja, wo wir so viel Glück hatten, weil einfach nur das Risiko sich dann auch ein bisschen ausgezahlt hat. Aber wie viele Spiele hatten wir, wo wir wirklich mit Base-Rush durchgekommen sind? Wo wir innerhalb von 3 Sekunden mit einem normalen Move, ohne mit 6, 7 Leuten zu blitzen, wirklich an den Quarterback rangekommen sind. Und das merkst du halt auch einfach in der Secondary. Wir haben fähige Leute wie Jesse Bates, wie AJ Terrell, wie Xavier Woods. Unsere Linebacker sind jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Aber wenn von denen halt auch verlangt wird, dass sie 4 Sekunden covern und dann halt auch Spieler wie Jackson Smith und Jigba und so covern müssen, das funktioniert halt auch nicht. Und das hat Ulbrich für mich nicht geschafft, einen normalen Base Rush zu installieren, eine Konstanz reinzubringen, ein durchschnittlich gutes Spiel reinzubringen. Wenn ein Spieler ausgefallen ist, sei es Divine Diablo, sei es AJ Terrell, konnte er das absolut nicht auffangen, nicht auskompensieren. Eben gerade gegen die Vikings zum Beispiel, da haben wir geblitzt ohne Ende, das hat ziemlich gut funktioniert. Da hat sich AJ verletzt, war die Woche später gegen Carolina draußen und wir haben kaum noch geblitzt, weil wir halt eben das One-on-One von AJ nicht mehr hatten und dadurch nicht den Spieler abziehen konnten zum Blitzen. Und ja, deswegen, ich gehe da definitiv mit einer 4-plus mit.
Das mag euch vielleicht überraschen. Ich würde ihm sogar eine 3 geben. Ich möchte ihn trotzdem nicht weiter, ich möchte ihn trotzdem nicht weitersehen in Atlanta. Weil ich bin deutlich positiver in unserer Secondary als mit unserer D-Line. Von unseren 50 Sacks, die wir diese Saison gemacht haben, wurde der Begriff Coverage Sack für 46 von denen erfunden. Wir haben eigentlich eine richtig gute Coverage gespielt. Wir hatten eine richtig gute Secondary, eben mit dem sehr starken AJ. Bates wurde wahrscheinlich aus Respekt einfach nicht angeworfen, auch wenn der unheimlich viele individuelle Busts drin hatte dieses Jahr und Touchdowns, die so über seinen Kopf geflogen sind. Watts war super. Ich fand später Kobe Bryant für seine Verhältnisse als Undrafted Free Agent total solide. Divine Diablo haben wir drüber gesprochen, der auch oft gedroppt ist. Und ich war eher enttäuscht wirklich von unserem Pass Rush. Diese 50 plus 6, die kannst du kaum unserer D-Line anrechnen, sondern unserer Secondary. Sorry, ist so. Das waren Coverage-Sacks über weite Strecken. Wie oft sind wir noch an den Quarterback gekommen bei 4 plus Sekunden? Nicht mal 3 plus, sondern 4 plus Sekunden.
Ja, komplett.
Das wurde für dieses Team wurde dieser Begriff einfach erfunden. Coverage-Sack. Ja. Das Paradebeispiel.
Stimmt. Also ich glaube wirklich, wie du sagst, wenn wir die Coverage-Sacks abziehen würden und die Blitz-Sacks mit Heavy-Blitz-Packages, dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr auf 10 Sacks mit einem reinen Base-Rush.
Ich erinnere mich vielleicht an 2 gute von James Pierce Jr. Einen überraschend guten von Arnold Ebiketi, wo er mit Technik durchgekommen ist. Und Jalen Walker hatte, glaube ich, auch mal so ein Ding. Aber sonst viele individuell gut gewonnene. Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Finde ich nicht. Und das geht mir ein bisschen unter in der Secondary. Die haben wenig Spiele gehabt, wo wir uns wirklich über die Secondary aufgeregt haben, weil sie individuell Misses hatten. Wir hatten mal Corner 3, Corner 4 auf dem Feld, wo es nicht gut funktioniert hat, die dann auch individuell versagt haben. Aber unsere Stammspieler, unsere Starter, die waren eigentlich über die Bank weg solide. Das muss man denen schon attestieren. Und das gebe ich auch Jeff Ulbrich gerne so weiter. Trotzdem denke ich, clean the house. Irgendjemand hat es heute einmal geschrieben auf dem Discord, clean the house. Das ist das Fairste, was wir nur machen können für den neuen GM und für den neuen Head Coach. Aber wenn mit einem Koordinator weitermachen, dann wahrscheinlich am ehesten noch Jeff Ulbrich.
Ja, so würde ich es auch sehen.
Das stimmt.
Das war sie, die Saison 2025. Möchte noch irgendjemand irgendwas anmerken dazu, was wir nicht besprochen haben, was ihm noch auf dem Herzen liegt zur letzten Saison? Wenn nicht, mache ich nämlich jetzt die Klappe hier langsam zu. Es ist doch 1:20 geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so lange machen, dass das viel schneller abgehandelt ist. Dann möchte ich einfach nochmal das aufgreifen, was ich heute schon einmal gesagt habe, liebe Zuhörer und Zuschauer. Seht es uns bitte nach, dass wir dieses Jahr nicht die ganze Offseason carryen, Woche für Woche. Wie gesagt, es geht auch um eure Zeit, die möchten wir nicht sinnlos vergeuden und deswegen werden wir uns nur noch zu wichtigen Themen äußern. Wahrscheinlich, ich kann es auch nicht ganz versprechen, da brauchen wir ein bisschen Rückmeldung von euch, wird es im März Richtung Draft wieder ein bisschen intensiver. Na, dann werden wir wahrscheinlich wieder regelmäßiger Folgen raushauen für euch. Ansonsten sind eure Termine ganz klar. GM und Head Coach Hiring, Reagency, die wir dann noch mitmachen. Und sollte noch irgendwas Großes passieren zwischendurch mal. Ansonsten sind wir im März wieder für euch da mit regelmäßigen Podcasts. Das war's. Ich freue mich, dass wir heute nochmal zueinander gefunden haben in voller Mannstärke. 4 Mann waren wir. Und dann werden wir gucken, wie wir das zukünftig machen. Ryan M. schreibt noch, I wish I understood German. Anyways, you guys kick ass. Glad you are fans. Thanks, man. Thanks for kick ass. Das finde ich gut. Endlich sagt es mal jemand. Gut. Habt eine schöne Zeit ohne uns. Vielleicht hören wir uns ja schon nächste Woche wieder, weil wir
alles. Ja, es kann alles schnell gehen und es kann auch ewig dauern.
Aber sind wir eine Stunde wieder online, ja?
Ja, genau. Eine Stunde wieder online. Sehen wir einfach, was die Falcons uns so Schönes bereiten. Ansonsten folgt uns auf Social Media, X, Instagram, Discord, gerne immer gut gesehen. Facebook als Gruppe ist auch noch relativ aktiv. Und da seht ihr dann, wenn es neue Folgen gibt. Ansonsten müsst ihr es so ein bisschen intuitiv und instinktiv machen. Abonniert uns. Drückt die Glocke, dann wisst ihr immer Bescheid, wann die nächste Folge rauskommt oder geplant ist. Und ich freue mich. Bis bald und tschüss, Kosten.
Ciao, Reiser.
Ciao, ciao, Reiser.
Footballerei.